Hier ist sie nun, die zweite Folge mit Matthias Wittfurt. Ich durfte ein zweites Mal noch mit Matthias sprechen. Matthias, wenn ihr die erste Folge noch nicht gehört habt, ist Dr. Diplom-Psychologe. Er ist Stresshacker. Er ist jemanden, den ich durch die Wim Hof-Methode kennengelernt habe. Viele wissen von mir, mit Toki, dass ich gerne Kaltwasser-Immersion mache, gerne im Ozean bade, mittlerweile das Surfboard völlig weglasse, weil ich die gewaltigen Wellen, aber auch das kalte Wasser sehr genieße. Und bei einer tollen Gelegenheit, zufälligerweise am Samstag, sind wir uns über den Weg gelaufen, als Matthias einen Wim Hof Kaltwasser-Workshop in Hannover gemacht hat. Und da wurde ich ganz aufmerksam, wir haben uns kennengelernt und haben uns dann noch ein weiteres Mal verabredet, weil wir noch über so schöne Themen wie zum Beispiel über die Langlebigkeit sprechen wollten. Also viel Freude mit dieser zweiten Folge mit Dr. Diplompsychologe Matthias Wittfurt. Ja, wunderbar. Danke, Matthias. Danke für den Raum und danke wieder für deine Zeit, dass wir einen zweiten Teil durchführen können.
Gerne. Freue ich mich schon drauf. Der erste war schon sehr, sehr nett. Fand ich richtig cool. Und ja, ich freue mich auf den zweiten.
Ja, ich dachte diesmal, letztes Mal habe ich dich gefragt, wie fühlt sich Zukunft für dich an? Das ist natürlich unser Narrativ, dass wir Zukunft gestalten wollen. Ich dachte heute wirklich an diesen alten Song Who Wants to Live Forever, dich damit zu befragen. Mhm. Wie alt möchtest du denn werden, Matthias?
Oh. Ach. Irgendwie eine schwierige Frage, ne? Greift man zu hoch, wird es unrealistisch vielleicht? Greift man zu niedrig, denkt man ja, was Longevity ist das ja nicht. Ja. Also, wenn es darum geht und es gelingt in Zukunft, und das ist ja nicht unwahrscheinlich, Alterungsprozesse aufzuhalten, in dem Sinne, dass man vielleicht jedes Jahr ein Jahr gewinnt, sodass man eigentlich nicht altert, dass ich so ungefähr so bleibe, wie ich bin, das könnte ich noch eine relativ lange Zeit dahin kriegen. Also so 100 Jahre in einem fitten Zustand hätte ich jetzt nichts dagegen.
Na schön, das ist eine schöne Perspektive. Ich habe neulich auch mal die Rechnerei tatsächlich gemacht. Ich beschäftige mich viel mit dem Thema, auch durch familiäre Umstände. Meine Mutter ist zum Beispiel 78 und habe mich gefragt, naja, ich kenne so ein paar Studien wie das Durchschnittsalter, ne, der Männer sozusagen ist im Alter. Wir haben mal auch eine größere Publikation dazu gemacht, wie verbringt man eigentlich die Zeit seines Lebens so. Aber wenn ich jetzt mal 80 Jahre annehme, ich mit meinen bald 51 Jahren, dann bin ich schon auf einen Prozentsatz gekommen, der hat mir schon nochmal so Achtung vor jedem einzelnen Tag geschenkt. Nämlich, dass ich noch so ungefähr 34-35% meines Lebens vor mir habe. Also ein bisschen so zwei Drittel ist vielleicht schon passé. Das hat mich nochmal sehr ehrfürchtig gemacht, auch von dem Leben, auch in Anbetracht der Kinder, weißt du, von diesen Generationen. Ja. Und das hat mich nochmal an unsere Unterhaltung auch erinnert und mir auch nochmal die Frage stellt, das ist für mich so eine Ikigai-Frage eher, wie möchte ich jeden einzelnen Tag auch begehen, mit welcher Aufmerksamkeit? Und zugleich auch, ja, wie möchte ich alt werden? Und ich glaube, das ist auch das Thema von Longevity, also von Langlebigkeit. Das meint, wenn ich das richtig verstehe, Matthias, sag bitte gerne dazu was, es ist ja nicht, wir wollen ewig leben oder so. Das ist eh eine große philosophische Frage, ob ein ewiges Leben überhaupt lebenswert wäre hier auf Erden. Aber die Frage, wie können wir gesund altern oder auch vielleicht ja lange alt und gesund leben? Ist das die Frage von Longevity? Und auch die Frage, mit der du dich beschäftigst, Matthias?
Also das ist die Frage, mit der ich mich beschäftige. Longevity ist ein Thema, wo sich jeder im Grunde das Stück vom Kuchen rausschneiden kann, was er möchte. Also es gibt durchaus Leute, die meinen das ernst mit der Unsterblichkeit. Und die technischen Voraussetzungen und Entwicklungen gehen ja auch in die Richtung, dass das nicht unwahrscheinlich ist, dass das irgendwann erreicht werden kann. Das heißt, wenn wir verstehen, was Bewusstsein ist, was Gehirnfunktionen sind, dann könnte es durchaus sein, dass wir in der Lage sind, unsere Erfahrung, unser Ich, wie so eine Art Software runterzuladen und irgendwo in ein künstliches Wesen zu laden, was nicht sterben kann, wo das gesichert ist. Ich habe gerade über meine Recherchen bei dem Thema auch jemanden gesehen, der da andere Ansätze verfolgt. Das klingt also ein bisschen wie Science Fiction. Und das ist sicherlich auch inspiriert von vielen Science-Fiction-Autoren, aber die Science in dem Science-Fiction wird immer mehr zur Realität und weniger zur Fiktion. Es gibt einen in Berliner, der hat ein Startup, da bietet er an Leute, ich glaube direkt nach ihrem Tod oder im kurz vorm Sterben oder im Sterbeprozess dann irgendwie, doch muss nach ihrem Tod sein, relativ kurz danach dann einzufrieren. Kostet ziemlich viel Geld, aber so mit Garantien für viele Jahrzehnte, dass das da alles überwacht wird, mit der Hoffnung dann mit der fortschreitenden Möglichkeit der Wissenschaft wird das schon in 20, 30 Jahren kein Problem sein, sozusagen einen dann gerade Gestorbenen, das Gehirn eingefroren, da das alles wieder rauszuziehen, die Software.
Ja, verrückt. Also das erschreckt einen ja oder auch mich ja. Und wer die Folge 1 jetzt gehört hat, der weiß, Matthias, wir haben über deine Forschung gesprochen. Wir wissen, dass du einen wissenschaftlichen Hintergrund hast. Du hast promoviert. Du selber bist Neurowissenschaftler und beschäftigst dich ganz viel mit dem Thema. Und ich muss dir auch sagen, von meiner persönlichen Seite, ich war auch irgendwann erschreckt. Ich habe das irgendwann gesehen. Als Musiker kennt man Ray Kurzweil ganz gut, weil es Kurzweil Pianos gibt. Und es ist tatsächlich die Person, die die ins Leben gebracht hat. Aber auch Ray Kurzweil ist ja Innovation Officer und auch Futurist bei Google. Ja. Ich sag mal, das sind auf jeden Fall deutliche Millionen, wenn nicht Milliardenbeträge, die Google ja auch in dieses Thema steckt. Und da war mir zum ersten Mal, wurde mir bewusst, wie, sag ich mal, dass es nicht nur eine esoterische vielleicht Strömung ist oder sowas, sondern dass es wirklich ernsthaft Unternehmungen sind, hier die Langlebigkeit oder vielleicht diese Ewigkeitsfrage zu durchbrechen, oder? Da geht wirklich richtig Forschungsgeld und auch technische Forschung hinein.
Total viel. Es gibt, ich glaube, das habe ich letztes Mal erwähnt, gab eine große Konferenz in Saudi-Arabien, also da die ganzen Millionäre, Milliardäre, die stecken da viel Geld in diese Longevity-Forschung hinein. Und ich, vielleicht drückt der Eindruck ein bisschen, du hast jetzt den Ray Kurzweil erwähnt, es gibt auch einen Deutschen, der bei Google da irgendwie sowas mit, da mitmischte, Hartmut Neven, der an Quantencomputern forscht. Und die KI hat ja im letzten Jahr für viel Wirbel gesorgt und ist ja eins so der trendigsten Zukunftsthemen. Und das sicherlich, ob zu Recht oder nicht, aber es wird immer noch ein großes Thema bleiben, noch größer werden. KI wird überall sein, auch wenn es unsichtbar ist, im Grunde in der ganzen Umwelt versteckt, mal mehr oder weniger offensichtlich. Und das dann noch gekoppelt mit der Entwicklung der Quantencomputer. Da geht es wirklich schon in die Richtung, dass wir im Grunde verstandesmäßig, fantasiemäßig gar nicht mehr mitkommen können, was es da für Möglichkeiten gibt und sie sich eröffnen in puncto von natürlich Langlebigkeit, Longevity, aber auch mit vielen, vielen anderen Dingen, die unsere Welt so dermaßen dramatisch verändern werden. Das fängt an bei der Arbeitswelt. Ich glaube, es vergeht kein Tag, wo drin steht, welche Arbeitsplätze wohl wahrscheinlich wegfallen, weil KI das ersetzt oder Firmen Leute entlassen wollen, weil sie Einsparungen machen wollen und KI diese Sachen hinbekommt. Und das hört dann auf bei diesen Science-Fiction, quasi Science-Fiction-Ideen, wie sich dann einfrieren zu lassen oder sein Wissen, seine Erfahrungen downloaden zu lassen und so weiter. Aber das sind ja alles Sachen, die vielleicht ein bisschen abgefahren klingen, aber nicht mal im Entferntesten das widerspiegeln können, was diese Möglichkeiten dann beinhalten. Also Thema Quantencomputer, da geht es dann darum, dass man die bedient wie einen normalen Computer, da fällt dir jetzt sozusagen kein Unterschied auf, aber dass die sozusagen, jetzt muss ich überlegen, wie ich das am besten erkläre, dass sie Zustände einnehmen können, abseits von 0 und 1. Das kann ja ein normaler Computer nur. Ja. Also er kann sozusagen nur berechnen, entweder mache ich das oder das und kann sich dann da irgendwie durchwurschteln und hat dann irgendwie eine Lösung nach einer gewissen Zeit parat. Und Quantencomputer haben halt den Zeitvorteil, dass sie alle möglichen Wege, die man berechnen kann, quasi zeitgleich berechnen können, weil es nicht 0 und 1 Zustände gibt, sondern weil es Elektronen sind, die verschiedene Zustände zwischen 0 und 1 auch einnehmen können, können sie das alles zeitgleich machen. Also eine riesen Zeitersparnis und alle Möglichkeiten sofort lösen. Und mir wurde das nochmal klar, was das bedeutet. Und sorry, dass ich jetzt so viele verschiedene Themen aufmache, aber das ist bei diesem Überthema einfach, leitet das überall hin. Man muss sich mal vorstellen, wenn ein Quantencomputer in die Hände von einer bestimmten Firma oder eines Staates fällt, welche Macht man damit hat. Nämlich zum Beispiel, man kann mit einem Quantencomputer ganz leicht im Grunde alle Verschlüsselungssysteme, die es auf der Welt gibt, ganz leicht entschlüsseln, weil du ja alle Wege im quasi Nullzeit durchexerzieren kannst und damit alle Verschlüsselungen von Banken, von Geheiminformationen und so weiter knacken kannst. Es gibt im Grunde nichts, was da sicher ist. Und wenn man sich das mal klar macht, in Kopplung mit KI auch noch, was ja auch schon eine bedrohliche Gestalt am Horizont ist, was da alles für Möglichkeiten sind, dann erscheint dies, wir wollen länger leben, ja auch als sehr spannendes Thema, aber vor dem Hintergrund dieser ganzen eingebetteten Informationen als, ja, erstmal, will man das? Kann man das? Darf man das überhaupt noch? Wird das zugelassen? Weil, ja, ich meine, leben da genug Menschen auf der Welt, wenn wir jetzt auch noch alle unsere Lifespan sozusagen ausdehnen bis ins Unendliche, dann wird es hier richtig voll. Dann müssen wir auf jeden Fall gucken, wie wir von dem Planeten auch noch runterkommen, damit wir uns noch mehr Welten erkunden. Und ich weiß nicht, ob es vielleicht da ein Problem geben kann, dass wir da nicht schnell genug hier hinterherkommen, dass wir andere Welten erreichen können, so mit Technik. Na, dass die Technik hier auf der Erde so schnell explodiert mit den Möglichkeiten, aber wir einfach mehr Lebensraum brauchen, den wir so schnell nicht kriegen. Das kann auch noch eine ziemliche Katastrophe werden.
Mhm. Und was mich dabei so erschreckt, und Matthias, vielleicht dann auch meine Frage gleich, wie gehst du eigentlich damit um? Das ist ja auch, finde ich, eine herausfordernde Welt und ich erlebe dich auch als sehr achtsam, auch wie du es beschreibst. Also was macht das mit dir einerseits als Person und vielleicht auch um diesen Horizont meiner Resonanz nochmal runterzubrechen, was ich merke, Science Fiction ist natürlich Fiction, aber vieles tritt ja dann komischerweise auch ein, ne? Wenn wir uns zurückerinnern, dass natürlich in irgendwelchen Filmen oder Serien mit dem Computer gesprochen wird, so weit sind wir jetzt. Wir selbst haben anscheinend als Menschen, ich meine jetzt mal eher so einen philosophischen digitalen, ne, digitalitätshumanen Diskurs, haben ja anscheinend den Wunsch, diesen Dingen ja auch Namen zu geben, ob nun Alexa oder Siri.
Genau.
Auch die ethische Debatte machen, warum das immer Frauennamen oder Frauenstimmen sehr, sehr oft. Aber wir haben ja anscheinend den Wunsch, so ein Gegenüber zu haben. Und da bin ich zumindest drin im Diskurs. Ich weiß auch, dass natürlich die Frage von Quantum Computing und AI die Frage aufwirft, kann irgendwann eine solche KI sowas wie Consciousness und Bewusstsein entwickeln? Das wäre ja eine Vorstufe oder eine echte Intelligenz dann mal, wenn man sich selbst gewahr sein kann. Und jetzt wieder zurück zu dir, wie gehst du um? Also wenn du morgens aufstehst in dieser Wirklichkeit, ja, du gehst zum Spiegel, ich stelle mir das gerade vor, wir sind heute Morgen aufgestanden, wir gehen beide zum Spiegel, begrüßen uns und wir leben in dieser verrückten Welt, in der solche Zeithorizonte ja auch so auf uns einbrechen und solche Prophezeiungen in der Welt sind und aber auch Realität werden, weil man merkt eben, die Forschung macht da ganz viel. Was ist so dein Ansatz? Und du hast ja auch ein Angebot, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also wie gehst du persönlich, aber auch vielleicht professionell, deiner Ausbildung, dem, was du anbietest, damit um?
Das ist eine sehr interessante Frage, weil ich ein bisschen davor zurückschrecke, mich auch achtsam zu nennen. Ich weiß gar nicht, ob meine Philosophie, mein Stil achtsam ist oder nicht. Also vielleicht müsstest du mir nochmal kurz beschreiben, was du damit meinst, dann könnte ich sagen, ob das auch genau das ist, was ich da mache.
Ja, dieses so oft genutzte Containerwort, ich meinte vielleicht so, vielleicht damit etwas besonnen, da würde ich sagen, das hat ja was mit Sinnen zu tun, also viele Antennen wahrnehmend. Wir haben uns letztes Mal schon darüber unterhalten, dass du ja auch ein Stück weit die klassische Forschung verlassen hast und sagst, ich möchte es eigentlich mehr in die Praxis bringen und auch spüren, also auch Körperlichkeit, Psyche, Geist, ja, sowas. Und sehr umsichtig im Sinne von sehr viele Perspektiven sozusagen betrachtend. Also Saudi-Arabien, ja. So ein Diskurs, wo so ganz viele Reiche sind, dann wahrscheinlich schaust du auch in die Forschung, wie ich dich kenne. Und dann praktizierst du aber auch Dinge und beschäftigst dich mit Gesundheit, mit mentaler und physischer Gesundheit oder vielleicht ist das auch eins. Und das meinte ich, glaube ich, mit so, vielleicht meinte ich eher umsichtig und ja, und auch mit allen Sinnen.
Ja. Aber das ist gut, weil ich glaube, so mein eigener Ansatz, der sich herausentwickelt hat über meine, wie ich halt bin, über meine Persönlichkeit, ist eher, ich weiß gar nicht, ob ich so besonnen bin oder achtsam. Ich weiß schon auch, was achtsam vielleicht bedeutet, was man darunter versteht. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ich glaube, ich bin sehr intuitiv. Also ich bin jemand, der sich auf Sachen vertrauensvoll erstmal einlässt. Und dann hinterher schaut, wie man da den eigenen Weg findet und ob das dann das Optimale ist oder noch angepasst werden kann. Also ich habe einen sehr starken inneren Guide so für mich, also irgendetwas oder ich selber, der mich irgendwo leitet, wo ich dann diese Information bekomme oder die Information finde oder so ein bisschen diese quasi zufälligen Sachen, die mir in den Schoß fallen. Da bin ich so sehr intuitiv und achtsam würde eher sagen, glaube ich, man hält so ein bisschen inne und wartet erstmal ab und ist so in dem Moment. Ich glaube, das bin ich gar nicht so. Also das ist manchmal auch sehr unachtsam, aber dann lasse ich mich irgendwo hinleiten und bin dann vielleicht auch gar nicht so besonnen. Und das, was ich anbiete, ist im Grunde auch das, was das widerspiegelt, was ich gerade gesagt habe. Ich mache halt jetzt vermehrt nicht nur Wim Hof Methode, was im Grunde jetzt, wie ich das verstehe, ein Unterthema von Longevity ist, sondern halt ich erweitere dieses Thema, weil ich das erkannt habe, dass es ein Grundprinzip bei den ganzen Sachen gibt, nämlich, dass wir unseren Körper immer herausfordern, immer ein bisschen stressen müssen, um gesund und kräftig zu bleiben. Das ist in jeder Hinsicht so, wirklich in jeder Hinsicht. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann kann man das Thema durchaus erweitern. Und der Ansatz, denn, der bei mir herausscheint und für den ich stehe, ist dann wirklich da diese kritische Auseinandersetzung durch diese multiplen Perspektiven, die ich da einnehme. Also es ist nicht so, dass ich dahin gehe wie so ein Motivationstrainer und sage, hier, ich mache dich um 10 Jahre jünger, mach diese und diese Sachen. Ja, ich habe hier die fünf besten Tools für dich oder so. Das wäre mir einfach zu unseriös und zu billig, sondern ich sage, es gibt diese Ansätze und ich stelle sie dir vor und wir diskutieren die kritisch und probieren vielleicht zusammen was aus und schauen mal, was für dich ja richtig ist und lass uns mal leiten von den ganzen Informationen und von dem Austausch, der uns da irgendwo hinbringt. Und ich weiß auch nicht, was der richtige Weg ist. Ich habe vieles ausprobiert, was sich sehr gut angefühlt hat, was für mich funktioniert hat, was für viele andere auch funktioniert hat und vielleicht für dich auch. Und vielleicht gibt es noch ein paar andere Sachen, die wir zusammen weiterentdecken können. Das ist so eher mein Ansatz.
Ja, dann verstehe ich auch. Dann kommen wir auch, glaube ich, dahin. Jetzt weiß ich auch vielleicht möglicherweise, warum du dich mit Achtsamkeit nicht sofort identifizierst. Denn du sagst ja auch bewusst und Wim Hof als eine der Untermethoden mit zum Beispiel Eisbaden und ja Kaltimmersion. Mhm. Unser Körper muss nicht die ganze Zeit in Wohlfühlklamotten, in Wohlfühltemperaturen sein. Das ist gar nicht das, wie wir natürlich eigentlich vielleicht auf diese Welt gekommen sind, sondern gezielt. Ja. Und trotzdem in der Eigenverantwortung bleiben, sich gewissen Stressoren auszusetzen. Ist es dann sowas, ja. Ich mache mal ein Beispiel, was ich in meinem Ikigai-Buch habe. Da gibt es diese wunderbare Lady, die ich echt verfolge. Takeshima Mika aus Japan. Mhm. Die hat wohl erst mit 67 Fitness für sich überhaupt entdeckt und wurde dann mit 80 wirklich Fitness-Instructorin, so richtig zertifiziert mit allem drum und dran. Und ist jetzt so um die 90 und macht immer noch im japanischen TV eben und vor Ort auch mit Gruppen Fitness-Classes. So. Und was man aber, finde ich, bei ihr sieht, ist, es kam immer wieder eine neue Challenge dazu. Also es war nicht nur ein Wohlfühlprogramm oder sie ist jetzt nicht besonders alt und gesund geworden, weil sie den ganzen Tag in wohliger Temperatur sitzt und entspannt und Wellbeing macht sozusagen, sondern sie hat sich, glaube ich, auch gewissen Stressoren ausgesetzt. Gewissen Herausforderungen, hat die mit Freude umarmt sozusagen, ne? Und ist anscheinend daran gewachsen und ist heute sehr vital. Ist es so eine Richtung sozusagen?
Auch, ja. Da, ich glaube, da hat jeder ein bisschen auch seine Wege, welche er gehen möchte. Aber das Grundprinzip wirklich bleibt immer gleich, dass wir als körperliche Wesen in dieser Welt uns mit der Welt im Austausch befinden und immer eine Art Überlebensdruck verspüren müssen. Weil wenn der wegfällt, und da gibt es durchaus Beispiele von Sachen, die ich gerade jetzt gehört habe, zum Beispiel Wachstumshormone, Spritzen, die sich richtig, richtig gut anfühlen, die aber langfristig für den Körper vielleicht gar nicht gut und gesund sind. Ja? Mhm. Also mag man sich irgendwie wie neu geboren fühlen und was passiert im Körper, was sich irgendwie gut anfühlt. Aber es macht den Körper nicht unbedingt langfristig stärker. Das finde ich irgendwie ganz spannend. Und viele Sachen, die vielleicht erstmal sich gar nicht gut anfühlen und den Körper stressen, zeigen aber dann langfristige Effekte von Altersprozessen aufhalten. Und das ist so ein bisschen die Idee, die da ganz hintersteckt, dass was man vielleicht erstmal in den letzten Jahren und davor und auch vielleicht jetzt immer noch nicht so ganz durchschaut hat in vielen Bereichen, ne? Wo man denkt, so was soll das? Leute gehen Eisbaden, was tun sie sich da an? Wie bescheuert ist das? Und mit Atmung kann man da irgendwie hyperventilieren. Und dann fragte mich eine Teilnehmerin neulich, eine Freundin hätte ihr erzählt, das wäre auch gefährlich, dann würde man irgendwie das Bewusstsein verlieren und so. Aber wie gesagt, es gibt immer eine kleine heikle Gefahr da drin, wenn man irgendwas übertreibt. Aber grundsätzlich sind diese Sachen wirklich, wenn man sie richtig anwendet, sicher, aber trotzdem ein Stress für den Körper, der absolut gesund und notwendig ist und uns irgendwie weiterbringt in der Geschichte.
Ah, das finde ich spannend. Ich habe gerade so ein Bild vor Augen. Zum einen, es gibt ja äußerliche und innerliche Dinge, die so mit Altern verbunden werden. Ich habe die, glaube ich, auch schon geteilt. Ich werde jetzt bald 51 und den Running Gag, den ich natürlich habe, ist entweder am Wochenende auf dem Basketballplatz mit einem Hoodie, ne? Oder aber auch manchmal wirklich in Meetings oder Meetings, wo wir als Agentur eingeladen sind. Da werden alle von meinen Kollegen, Mitarbeitenden, ne, die deutlich jünger sind, der Generation, für die potenziellen Chefs oder Chefinnen der Runde gehalten. Aber nicht ich. So, ich bin ja vielleicht wie früher so der Praktikant, der Junge. Das ist äußerlich. Und im Äußerlichen gibt es ja auch ganz viel. Du hast gerade von Hormonspritzen, deswegen komme ich drauf, ne, dass natürlich wir in der Kosmetik und so ganz viel sehen. Menschen haben diesen Who Wants to Live Forever ist für mich auch so dieses Narrativ von ewiger Jugend und Schönheit und jung. Ja. Und natürlich auch dieses Narrativ, genau. Wer jung aussieht, ist schön. Ja. Dann haben wir diesen inneren Menschen. Und was ich bei dir rausgehört habe und liege ich da richtig, ist möglicherweise, dass da Zugänge sind in dieser Alters- und Gesundfrage, die erstmal vielleicht nichts kosten sogar. Ja. Also, weil ich denke, wenn du dies ansprichst, da treffen sich Superreiche und machen irgendein abgefahrenes Programm oder kriegen vielleicht auch was injiziert. Oder mir fällt auch dieser eine Startup-Typ ein, der sich da auch gerade, ne, DNA und so weiter, sowas injizieren lassen.
Ja.
Wow, das ist ja schon sehr abgefahren und sehr experimentell von der Forschungsseite, oder? Und dann haben wir vielleicht aber auch ganz natürliche Zugänge. Bist du da eher sozusagen, wo der Einzelne was für sich, für sie tun kann, für ihn tun kann, was vielleicht wirklich uns allen zugänglich ist?
Also hundertprozentig ja, obwohl man natürlich ganz deutlich sagen muss, das hatte nicht mit dem Thema Longevity in dem Sinne was zu tun, dass man Alterungsprozesse damit aufhalten kann. Also wenn du Atmung praktizierst, Atemtechnik, wenn du in die Kälte gehst, das hält dich gesund. Da bin ich überzeugt von. Das macht deinen Körper widerstandsfähiger, fitter. Aber diese Idee, wirklich das Zellalter zurückzudrehen, also nicht nur irgendwie fit zu bleiben und normal zu altern, sondern wirklich zurückzudrehen, das ist, glaube ich, etwas, was dann nur mit dieser neuen Wissenschaft geht, ne? Wo man dann irgendwelche Mechanismen verstanden hat, wie man das machen kann und dann eingreift durch Medikamente, durch Stoffe oder unterstützend durch auch andere Techniken, meinetwegen auch durch Kälte. Aber das alleine ist kein Alterungsprozess aufhalten, sondern einfach nur gesund und fit bleiben. Das ist schon ein Unterschied. Ne? Also natürliche Mittel, wir sind körperliche Wesen, die in unserer Umgebung sich bewegen und zurechtfinden und da können wir das nutzen und das kostet eigentlich nichts, wenn wir es richtig machen, Hitze und Kälte zu nutzen zum Beispiel. Aber Longevity ist noch eigentlich ein anderes Thema, das quasi auch ein bisschen in Anführungsstrichen unnatürlich ist, in dem Sinne, dass das irgendwie nicht der natürliche Lauf der Dinge ist, den wir quasi stärken, sondern dass wir da wirklich in die Natur eingreifen und unsere Zellen jünger machen.
Ah, das ist spannend und da bin ich jetzt auf dich absolut angewiesen. Also ich als Laie habe früher gelernt, unsere Zellen erneuern sich alle so und so viele Stunden. Ich glaube, ich persönlich lebe absolut in diesem Gesundheitsspektrum, das ist über die Jahre irgendwie gekommen, habe relativ viel Dinge aus der Jugend und aus meinen wilden Bandzeiten abgeschworen, ob Alkohol, Nikotin oder ungesunden Sachen. Ich versuche auch meinen Schlaf zu achten und Sport und Kälte auch und Atmung, solche Dinge. Das ist aber eher, das ist absolut wahrscheinlich nichts Verkehrtes, sondern erstmal Versuch, gesund zu leben, wahrscheinlich.
Ja.
Und dann kommt aber was Neues sozusagen, die Frage, wirklich Zellalterung aufzuhalten oder reversibel zu machen. Und wo geht's da los? Gibt's da Dinge, wo man sagt, wo du sagen würdest, das wissen wir, das tut, das funktioniert und das ist experimentell?
Also der experimentelle Bereich ist riesengroß, der wird auch sehr viel vermarktet und viel behauptet. Wir wissen, ich mag diesen Begriff gar nicht, wir wissen, das ist immer Plural von wir als Menschheit oder wir Wissenschaftler, das finde ich irgendwie blöd. Also es gibt Forschung, sagen wir mal so, die zeigt, dass es im Grunde, so wie ich das für selber verstanden habe, im Grunde nur zwei Mittel gibt, die nachweislich gut wirken an Mäusen. Wo man an Menschenstudien schon auch gute Hinweise hat, dass das vielleicht auch gut funktioniert und wo Einzelne anekdotisch auch merken, das funktioniert so. Und diese zwei Mittel sind einmal Metformin, das ist ein Antidiabetesmittel, wo Studien gezeigt haben, diesmal an Menschen, dass Menschen mit Typ-2-Diabetes und der Einnahme von Metformin gesünder sind, weniger Krankheiten kriegen, Krebs und so weiter und älter werden als gesunde, die keinen Typ-2-Diabetes haben. Also trotz dieser Krankheit mit dem Medikament im Grunde älter werden als normale, nicht kranke, gesunde.
Ah ja. Okay.
Und das ist ein Stoff, dem, es gibt da so ein Institut in den USA, die machen seit vielen Jahren Forschung an diesen ganzen Stoffen. Da kann man auch Anträge einreichen, untersucht doch mal das und so. Dann machen die da Mausstudien und da hat sich im Grunde gezeigt, da gibt es einige Effekte mit verschiedenen Mauskohorten, die wirklich länger leben damit. Und Metformin scheint da ganz gut zu funktionieren. Bei vielen anderen Sachen ist es entweder uneindeutig oder es funktioniert zumindest bei Mäusen nicht. Und das zweite ist Rapamycin. Rapamycin ist ein Antibiotikum, was man Menschen gibt, die eine Organtransplantation erhalten haben, um das Immunsystem zu unterdrücken, damit die Organe nicht abgestoßen werden. Und da hat man auch festgestellt, dass an Gesunden das so ist, dass die ihre Zellalterung damit irgendwie aufhalten können. Ja, also das unterdrückt das Immunsystem irgendwie und diese ganzen Prozesse funktionieren so, dass man dann bestimmte Mechanismen moduliert. Und da geht es wohl hauptsächlich um epigenetische Prozesse. Ich finde diesen Vergleich, der David Sinclair gebracht hat, das ist so ein Alterungsforscher von Harvard, auch ein sehr bekanntes Buch, Das Ende des Alterns, geschrieben vor 4-5 Jahren. Mhm. Der erklärt es immer so, dass die Genetik, also unsere DNA, im Grunde wie eine CD ist. Und die Epigenetik ist das Ablesen dieser CD mit dem Laser. Das hat man vielleicht mal ein paar Fehler und dann werden die Fehler ausgebügelt, das ist nicht so schlimm. Aber je mehr die Fehler zunehmen, desto fehlerbehafteter der epigenetische Prozess ist, das Ablesen der CD, desto weniger ist die Musik noch gut hörbar und kommt dabei raus, was da rauskommen soll. Und so ist es bei uns Menschen halt auch. Die DNA verändert sich ein bisschen, wird nicht mehr dasselbe sein. Aber hauptsächlich geht es darum, dass dieses Ablesen der Informationen in unseren Genen gestört wird im Laufe des Alterns. Also diese Sachen funktionieren einfach nicht mehr so gut. Und da kann man wirklich durch diese beiden Stoffe angeblich so einwirken, dass man da Alterungsprozesse aufhalten kann. Und die neueste Idee ist, das haben Leute wo an Mäusen gezeigt, dass man da nicht nur Alterungsprozesse aufhalten kann, sondern dass man wirklich bei Mäusen das Alter zurückdrehen kann. Also alte Mäuse wieder jünger machen. Das ist ja so der Menschheitstraum des Jungbrunnens so ein bisschen oder des Zaubertranks. Das scheint bei Mäusen zu funktionieren. Das sind so ganz neue Forschungsergebnisse. Und wie gesagt, von dem ganzen Hintergrund, was ich am Anfang erzählt habe, KI, Quantencomputer, ist das nicht unwahrscheinlich in den nächsten 5, 6, vielleicht auch 10 Jahren oder noch eher schon solche Sachen wirklich untersucht zu haben auch und geklärt zu haben, ob das bei Menschen auch funktioniert und wie und was man da machen sollte.
Wow, das ist echt etwas überwältigend für quasi den normalen Menschen, ne, der sozusagen so Day-to-Day lebt. Wenn ich jetzt ganz praktisch bin, zum Beispiel mich zu einem Seminar von dir und einem Kollegen, ne, einem Arzt, einem Mediziner, mhm, und ich glaube Triathlet auch, Sportler begeistert, mhm, anmelde, Was macht ihr da? Ich finde das nämlich so sauber, wie du es sagst. Also Moment mal, das sind gar nicht wir, das ist nicht kollektives Wissen. Es gibt so einzelne Studien, die können zeigen, ne, an Mäusen. Es gibt erste Berichte von Menschen, wie sie sich das dabei fühlen. Wir haben Hinweise, wie zum Beispiel Quantum Computing uns in diese Zukunft sozusagen also bringen kann, was das ermöglicht, einfach dieser Technologiefortschritt. Und was kann man jetzt schon machen? Also wenn ich jetzt zu dir zum Seminar komme, was kann ich jetzt schon in die tägliche Praxis bringen? Oder ist es eher eine Aufklärung, eine sehr, sehr frühes sozusagen Hinweise gebend? Da ist etwas, da kommt etwas auf uns zu. Wo stehen wir da, wenn wir
in die Praxis
gehen? Ja, okay.
Ja, es ist beides. Na klar, wir werden solche Ergebnisse darstellen. Wir werden sagen, welche Leute wo sind, wo sich befinden, was möglich sein wird, was schon jetzt möglich ist. Also eine Aufklärungsarbeit, Informationsarbeit. Aber was bei mir total wichtig ist in den Workshops immer, das mache ich mit dem Nils Schulz-Rutenbergert auch, dass es eine viel praktische Sachen gibt. Und praktisch heißt nicht, jetzt schlucken wir mal alle eine Tablette und gucken, was passiert, sondern wirklich verschiedenste Atemtechniken zu machen, zu merken, okay, wie wirkt das alles und wie immens machtvoll sind diese kleinen Tools schon. Ja? Und Kältetraining machen wir jetzt beim nächsten Seminar nicht, das passt da nicht, das haben wir auch mit Absicht so gemacht, weil nicht jeder hat da gleich einen Zugang zu, findet das Thema vielleicht interessant, er sagt aber, wenn da Kältetraining ist, dann komme ich nicht. Ne, da haben wir mal so ein Angebot gemacht, wo das nicht ist, um dann einen leichteren Zugang zu haben und vielleicht dann langsam das zuerst zu entdecken. Aber viele andere Sachen auch, ein bisschen somatische Arbeit, also körperliche Arbeit, wo man, Arbeit ist auch falsch, also körperliche Experimente, verschiedene Bewegungsformen, den Körper spüren, um dann besseren Zugang zu sich zu finden und auch zu dem eigenen Körper, einen besseren Zugang zu entdecken, Stress loslassen zu können. Und es ist natürlich auch abhängig davon, wo man sich befindet. Die Realität ist ja, dass die meisten Leute wirklich am Anschlag funktionieren. Mhm. Ne, immens viel Stress haben, sich ungesund ernähren. Und da braucht es einfach, ja, es ist schon schön, wenn man sagt, wir verlängern das Leben, aber da braucht es einfach eine Grundlage und die vermitteln wir eigentlich immer. Und das Gute bei dem Nils ist, dass vor der Tatsache, dass Ernährungsmedizin im Grunde etwas ist, was so dubios sein kann, es gibt so wenig gute Studien, jeder erzählt dir irgendwas anderes, dass du dich im Grunde kaum zurechtfinden kannst. Und du kannst alles kritisieren und alles von jeder Seite betrachten. Ich habe neulich einen gesehen auf Instagram, der wieder gesagt hat, Brokkolis wären völlig giftig und dürfte man gar nicht essen und so weiter. Der Vorteil von dem Nils ist einfach, der hat einen Weg, ein Mittel von einem Ernährungsprogramm. Da kann man diskutieren, ob das langfristig das Richtige ist. Aber der kann zumindest innerhalb von 2-3 Wochen Leute aus so einem Zustand rausholen, wo es denen nicht gut geht und wo die sehr krank sind, zu echt besserer Gesundheit. Blutdruck wird besser, die verlieren an Gewicht und so weiter. Und das ist kein Easy-Programm, da muss man schon ein bisschen dabei bleiben, aber das ist zumindest etwas, wo man sagen kann, okay, man kann alles kritisieren, aber das funktioniert für die ersten 2-3 Wochen und wir holen dich da in so einen Zustand, dass du wieder klar denken kannst, dass du gut schlafen kannst, dass du dich gesund fühlst und dann kannst du auch entscheiden, wo es weiter hingehen soll.
Und nochmal für mich zum Abgleich, aber wir sind dann noch im gesicherten Feld. Das ist fast eher das, was wir vorhin als Gesundheit gerahmt haben. Das kann ich jetzt für mich tun und das hilft mir. Das kann Umgang mit Stress sein, das kann Atmen sein, wie du es erwähnt hast. Ernährung natürlich ein großer Bestandteil, all solche Dinge. Und das ist, ist das sowas wie, im Englischen sagt man so schön Segway, das ist so der vielleicht Türöffner oder der Pfad in den Bereich von Longevity, wobei da hörte sich für mich auch sehr Forschung, sehr technisch, vielleicht sogar lasse ich mir was injizieren sozusagen. Da klingt das für mich schon fast, ich habe manchmal viel mit Diagnostik zu tun und Pharma sozusagen, da klingt es fast zu mir, da kommt auch etwas Fremdes zu mir, was bei mir immer so ein bisschen so, oh, da kriege ich sogar ein bisschen, nicht Angst, aber bei ich würde sagen, ja, da gibt man mir was anderes an als Atmen, wow, kann ich sofort machen, funktioniert für mich, auch Selbsterfahrung ist sofort da, ne? Und ich fühle mich nicht ganz so fremdgesteuert vielleicht.
Ja, genau, also Ernährung spielt auch beim Alterung aufhalten schon eine große Rolle. Ne? Das alleine hat einen Riesenfaktor auch. Deswegen spielt das bei uns im Seminar auch eine große Rolle. Aber du hast vollkommen recht. Also wir machen jetzt keine Longevity-Experimente, die Leute da einfach machen und dann irgendwelche Sachen schlucken und mal gucken, was ist. Sondern es ist eher so, was ist da, was wird da angeboten gerade auf dem Markt? Und bei uns kannst du eine Grundlage kriegen, fitter und gesünder zu werden. Erstmal, um wieder klar zu denken und dann auch entscheiden zu können mit einer kritischen Distanz und Diskussion, ist das das Richtige, werde ich da abgezockt? So. Mhm. Ein Beispiel ist, das hatte mir der Nils erzählt, da gibt es dann Angebote mittlerweile in Hamburg, wo man sich eine NAD-Infusion spritzen lassen kann oder Infusion geben lassen kann. Das kostet 600 Euro, dauert eine Stunde oder so. Soweit ich weiß, ist das im Einkaufspreis 130 Euro, das, was man da hat. Also wir verdienen ganz gut. Mhm. Und ich kenne die Wissenschaft dahinter ganz gut. Ich habe mich damit befasst und würde sagen, ob das was bringt langfristig, ist mehr als fraglich. Also man fühlt sich vielleicht für einen Tag gut und dann wird das wieder ausgewaschen. Mhm. Und das finde ich ganz gut, dass es eine Plattform gibt und wir sowas bieten, auch sich über diese Themen einfach zu informieren und da dieses grundlegende Bild zu kriegen, was in den Zellen, welche Mechanismen greift man da an, wo möchte man da die Hebel ansetzen. Und dann kann man sich ein gutes Bild machen, ob man sein Geld in Sachen investiert, die da angeboten werden auf dem Markt oder ob man das vielleicht anderweitig benutzt.
Das finde ich total spannend, weil das ist so ein Zugang, ermöglicht es mir sozusagen. Das ist sehr, sehr praktisch und sehr, sehr nahe. Und zugleich finde ich so spannend und siehst du das auch so, dass ich teilweise der sehr, sehr gerne in Spiritualität, Religion, so in den ursprünglichen Praktiken forscht, dass sowas wie Fasten zum Beispiel wiederkommt. Ne? Also das finden wir in Schriften vor über 2000 Jahren in fast jeder Religion sozusagen. Aber es kommen wieder solche Dinge hervor. Ne? Und plötzlich sprechen wir, und darüber geht es ja auch in Lifespan, in dem Buch, das du zitiert hast, das packen wir in die Shownotes, dass genau diese Dinge uns wieder neu zeigen. Manchmal sogar auf eine experimentelle Art und Weise sozusagen. Das tut uns gut.
Ja, also 100%ig richtig. Fasten ist ja noch schändlich, dass ich das irgendwie ausgelassen habe bei der Aufzählung. Das ist natürlich auch eins der Hauptsachen, wo man sagt, ist weniger und weniger häufig. Ne? Das ist ja im Grunde das, was unsere Zellen stresst und das Prinzip einfach nochmal genau widerspiegelt, was ich vorhin meinte. Ne? Also, dass man den Körper immer wieder fordert, auch durch Kalorienentzug sozusagen dann. Das ist ein Haupttool und total wichtig. Und wenn du sagst, spirituell und alte Kulturen, da kommen jetzt bei mir nochmal wieder auf eine andere Art und Weise, die ich noch nicht so erzählt habe, wieder die Fäden zusammen. Denn es gibt ja in vielen alten Kulturen auch so die Idee, sich zu verjüngen oder irgendwas Gutes zu machen. Und das scheint vielleicht so solche praktischen Sachen zu beinhalten, aber es sind auch ganz, vielleicht soll ich auch sagen, esoterische Sachen, wo man in die Zellen dann irgendwie eingreift. Und ich habe auch immer gedacht, na, klingt ja total absurd. Die Wissenschaft wird auch immer absurder. Also das gleicht sich im Grunde an, was ja nicht heißt, dass das andere dann sozusagen damit mit aufgewertet wird. Aber es gleicht sich zumindest sehr an. Und ich habe mir erlaubt, in den letzten Jahren, genau in den letzten 5 Jahren, eine Ausbildung zu machen bei einem indischen Meister der Siddha-Medizin. Ich weiß nicht, ob der Begriff dir was sagt. Es ist eine alte indische Heilform, abseits von Ayurveda, die hier im Westen noch nicht so bekannt ist, zu Unrecht. In Indien, da gibt es auch schon Studien drüber, dass da was wirkt. Und da arbeitet man sehr mit Energie, mit Mantren und so weiter. Das sind wirklich echt Sachen, wo man erstmal, oder wo ich gedacht habe, ja sicher, was soll das jetzt bringen, ne? Aber ich habe in den 5 Jahren wirklich sehr, sehr erstaunliche Sachen erlebt und mache das auch mit Leuten schon zum Teil, gerade wenn es um so psychologische Krankheitsbewältigung oder Stressmanagement geht, sind da Sachen, wo ich auch denke, wie kann das gut so gut funktionieren? Aber das funktioniert wirklich auch ganz toll und da sind auch Sachen, wo man die Idee hat, auch auf Zellebene da irgendwie einzugreifen mit diesen Energien und die Zellen jünger zu machen. Insofern schließt sich für mich der Kreis. Ne? Das ist jetzt nicht ein Thema, mit dem ich jetzt direkt in die Öffentlichkeit gehe und sage, ich biete jetzt einen Workshop in Siddha-Medizin an, also noch nicht. aber weil für mich das immer noch ein schwammiger Grund ist, auf dem ich mich da bewege, weil ich noch nicht alles verstanden habe und durchschaue, obwohl ich merke, dass es funktioniert. Ich habe dann ein sehr eindrückliches Erlebnis mit meiner Tochter gehabt, die sehr schwer krank war, die innerhalb von 2 Minuten da wieder auf dem Damm war mit diesen Sachen, wo ich dann auch mit meinem Gedächtnis immer so ein bisschen diskutiere, ist das wirklich passiert oder nicht? Aber ich war nicht alleine, meine Frau und mein Sohn waren auch mit dabei. Und ich weiß genau, was Placebo-Effekte sind. Ich habe mich damit auch sehr lange beschäftigt. Es gibt in meinem Podcast eine sehr gute Folge, wo wir als Gruppe mit anderen Experten über den Placebo-Effekt diskutiert haben. Und ich kann das einordnen und bin ziemlich sicher, dass das da keiner war. Und damit schließt sich der Kreis bei mir mit diesen Science-Fiction-artigen Ideen der heutigen Wissenschaft und Medizin und diesen alten Techniken, die auf anderen Wegen auch ähnliche Sachen vielleicht angestoßen haben. Und ich glaube in Zukunft, oder ich hoffe zumindest in Zukunft, gleicht sich das immer mehr an und beide können noch doller voneinander lernen. Also gerade was so Meditation angeht und Achtsamkeit ist das ja auch ein Thema, haben wir letztes Mal drüber gesprochen, wo es ja so ein Karrieretod war für viele vor 20 Jahren. Jetzt hat sich das immer mehr angeglichen. Die Wissenschaft hat sich dem geöffnet, hat gemerkt, okay, da ist wirklich ein Effekt, da funktioniert was, das hilft Leuten. Und das sind ja Sachen, die, wie gesagt, in den alten Kulturen ja schon lange etabliert waren. Und das ist aber nicht das Einzige. Da gibt es noch viele, viele andere Sachen, die da auch etabliert waren, die noch zu entdecken sind. Und das finde ich halt ganz spannend, dass man da diese Wege noch beschreiten kann, dass das noch so ein unentdecktes Land ist, das man beschreiten kann.
Ich dachte auch gerade bei Finde Zukunft manchmal in Seminaren, wir haben so unseren, das ist vielleicht sogar ein allgemeingültiger Zeitstrahl, Zeitraumkontinuum. Ne? Wir sind natürlich jetzt hier in der Gegenwart und die Zukunft bricht ein. Wir haben manchmal sowas wie Intuition und solche Dinge oder sehen auch Daten, wie du schon sagtest, wo die Forschung hindeutet, was technisch möglich ist. Und dann haben wir ganz viele Schätze aus der Vergangenheit. Manchmal sind das nicht auch nicht gute Dinge aus der Vergangenheit, die wir selbst erlebt haben, aber wir haben so viele Schätze. Und mein Eindruck ist, wenn wir über dieses Thema sprechen, das sind ganz viele Schätze. Atmen ist, also auch wenn man in diese Yoga-Tradition reinschaut, ne, das war ja im Prinzip in Anführungszeichen nur Atmen. Das war nicht Sport-Yoga oder sowas mit Schwitzen und Bewegen und Gymnastik in dem Sinne, wie wir es manchmal kennen. Wir haben Achtsamkeit, Kontemplation, Spiritualität da drin. Wir haben das Thema Fasten, was jetzt sehr stark auch in den Medien aufkam. Und jetzt kommt so die Forschung hinterher, so langsam. Also was man wahrscheinlich, was Weisheiten waren sozusagen aus den Traditionen, haben wir jetzt Empirie oder wir haben Belege und wir haben Daten oder Hinweise, dass es funktionieren kann. Und dann haben wir aber auch was ganz, ganz, ganz Verrücktes, was wahrscheinlich, also Menschen wie ich, nicht sofort verstehen und einschätzen können, was Neues, Technologisches, was anbricht. Und irgendwie dazwischen sind wir jetzt so gerade, das ist ein bisschen so ein Zwischenland, oder? Wo wir gerade sind.
Ja, ich hoffe. Also das gab es ja auch schon mal, diese Art von Begegnung und Zwischenland. Also ich denke, so Anfang des 20. Jahrhunderts gab es auch schon so eine kleine Welle von sehr interessanten Leuten aus Indien, die Yoga nach Europa, in die USA gebracht haben, wo das dann auch nicht etabliert war, aber zumindest auf großes Interesse stieß. Und dann ebbte das auch wieder so ein bisschen ab. Es gab dann auch so eine Esoterikwelle, so 60er, 70er Jahre, 80er Jahre vielleicht. Und jetzt sind wir in einem ganz anderen, in einer neuen Welle, die kommt, wo alles so ein bisschen noch deutlicher in Frage gestellt wird, vielleicht auch beide Seiten, und wo man guckt, ob sich das irgendwie angleicht. Also es gibt ja auch, müssen wir deutlich sagen, eine große Krise der Wissenschaft. Es werden so viele Studien wieder zurückgezogen wie noch nie. Es wird immer deutlicher, dass vieles publiziert wurde und durchgeboxt wird aufgrund von Klüngelei, vielleicht auch so ein bisschen aufgrund von Eindruck, dass das wäre toll, obwohl es nicht so ist. Und das wird irgendwie dann mit den Namen verbunden, die das machen. Das hat mit Wissenschaft gar nicht so viel zu tun. Das ist ja vielleicht eine soziologische Komponente, die da jetzt so durchscheint. Und dann andererseits wieder gibt es natürlich die neuen Möglichkeiten, mit KI Forschung viel schneller und besser zu machen. Und das ist eine sehr, sehr spannende Zeit. Und ich weiß nicht, was sich daraus ergibt, aber es wird sehr, sehr viele Veränderungen in jeder Hinsicht geben. Und viele etablierte Annahmen werden sicherlich über den Haufen geworfen werden müssen. Und von Seiten der alten Kulturen, da muss man sich auch sicherlich irgendwie bewegen und anpassen, weil vielleicht passt das alles nicht mehr so ganz in die heutige Zeit, in die heutigen Anforderungen. Und es gibt sicherlich auch Sachen, die zum Beispiel auch schwierig sind, Anknüpfungspunkte zu finden, weil das einfach mit den heutigen wissenschaftlichen Methoden gar nicht erfasst werden kann. Also Meditation wird ja auch über einen Umweg erfasst, dass ich mich irgendwie an Gehirnbildern orientiere, dass Areale da besser funktionieren oder körperliche Faktoren besser funktionieren. Aber Meditation an sich ist ja auch gar nicht einfach zu untersuchen. Was ist das überhaupt? Man konzentriert sich auf irgendwas. Ist das jetzt ein Gehirnprozess oder wird das im Gehirn abgebildet oder ist das doch mehr? Das ist schon auch nicht so ganz 1:1 und eindeutig. Und die Sachen, die ich da jetzt gemacht habe, so Energieheilung und da irgendwie mit Mantren zu arbeiten, da glaube ich, ist der Weg noch viel, viel weiter, dass die Wissenschaft da irgendwie eine Begegnung findet und da irgendwas machen kann. Aber zumindest in Indien selbst gibt es schon interessante Studien, die zeigen, dass das irgendwie durchaus wirken kann und Wissenschaftler auch eine Möglichkeit hat, das zu untersuchen. Zumindest kann man die gesundheitlichen Effekte untersuchen, auch wenn man das Phänomen an sich nicht verstehen kann. Ja, kann man ja untersuchen, ob es irgendwas bringt, ob die Leute irgendwie gesünder werden oder Krankheiten weniger werden.
Was bedeutet das eigentlich für uns? Also ich habe mich jetzt relativ viel mit über das Thema zum Beispiel Kind zugeben, Dinge zerbrechen. Wir wissen ja auch, dass wahrscheinlich Traumata, aber auch mentale Erkrankungen, ne, auf die Lebensspanne Einwirkung haben können. Natürlich nicht nur mentale Dinge sind, sondern auch auf unsere physische Gesundheit Auswirkungen haben können. Ja. Stress natürlich, solche Dinge. Schock oder auch schwere Ereignisse, ob nun Krieg oder solche Dinge, sind nicht gerade förderlich für meine Lebensspanne. Was ich aber entdeckt habe, ist, und das auch jetzt im persönlichen Bezug wahrnehme, ist natürlich, wenn ich weiß, da ist etwas sehr endlich oder es ist etwas nicht mehr so weit entfernt, passiert ja in mir auch nochmal ein Prozess des Loslassens zum Beispiel. Ne? Eine Forscherin, die Doktor, glaube ich, Monika Renz, beschreibt das auch so, dieses, ich kann immer weniger, ich muss mich ständig von Neuem von etwas verabschieden, von meiner Körperlichkeit, ne? Von diesen ganzen Sätzen, die ich sagen konnte, ich stehe gleich auf und putze mich oder ich stehe gleich auf und schau TV. Also es wird immer weniger. Damit sagt sie auch, geht so ein bisschen diese Ich-Subjektivität verloren. Also, dass ich etwas kann, ich bin immer mehr abhängig. Und zugleich merke ich natürlich, wenn das Ich verschwindet immer mehr, verschwindet auch das Ich und meine, zum Beispiel meine Beziehung. Und ich komme vielleicht eher auch in diese Frage, kann ich hier versöhnt von der Welt gehen und all diese Dinge. Und jetzt provoziere ich mal ein bisschen sozusagen die Richtung, wenn wir nun wirklich sehr, sehr lange leben können, Erstens gibt es ja dann die philosophische Frage, trauen wir uns noch auf die Straße zu gehen, ne, weil die Wahrscheinlichkeit einfach vom Auto umgefahren zu werden ist so hoch dagegen. Und da riskieren wir natürlich eine ganze Menge. Wie schränkt es unser Leben ein? Aber auch die Frage, verlieren wir nicht auch etwas, wenn wir die Furcht vorm Tod verlieren?
Naja, die Furcht vorm Tod, das hast du ja gerade gesagt, man hat Angst, auf die Straße zu gehen. Also ob wir das verlieren, weiß ich gar nicht. Ne? Das ist ja wirklich... Ist ja wirklich ganz schlimm, ne? Wenn du quasi unsterblich bist und denkst, aber ich mache jetzt keinen Risikosport mehr, ich bin ja nicht doof, ne? Weil das ist ja eine Gefahr, dass mein Leben trotzdem beendet wird. Das ist ja nicht damit unsterblich gemeint, sondern du alterst nicht und bleibst so, wie du bist. Insofern weiß ich nicht. Und diese Überlegung des Loslassens und des Verlieren des Ichs und so gibt es in verschiedenen Ausprägung, ja, das kann ich nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob so vor dem Hintergrund dessen, was ich gerade erzählt hatte, jetzt die letzte halbe Stunde, dreiviertel Stunde mit diesen ganzen neuen Entwicklungen, ob das noch so gleich ist, diese Idee, ne? Ob das, wenn man sagt, okay, ich muss mich verabschieden, jetzt überhaupt laufen zu können oder schnell laufen zu können oder so, vielleicht wird das ja doch wieder gehen. Ne? Vielleicht muss ich mich von sowas nicht verabschieden. Vielleicht muss ich mich von gar nichts wirklich verabschieden. Vielleicht ist auch Alzheimer, wo man sich dann eigentlich von seinem Ich irgendwie verabschieden muss, auch kein Thema mehr. Das weiß ich nicht. Das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das keine Rolle spielt. Gibt da auch neue Ansätze, die da ganz gut funktionieren. Auch das erstmal aufhalten zu können, dass das gar nicht mehr so ausgeprägt ist. Also wir müssen, glaube ich, vieles neu denken, würde ich damit sagen. Nicht, dass das die alten Sichtweisen, die du jetzt auch zitiert hast, irgendwie Blödsinn sind, aber vor dem Hintergrund dieser neuen Entwicklung können sie vielleicht obsolet werden, ne? Oder wir müssen ganz anders denken und vielleicht ist diese Sterbeangst vor dem Hintergrund der Unsterblichkeit dann die neueste Angststörung, die meisten Menschen dann befällt, ja? Und was das mit uns macht, das glaube ich, hat man sich noch nicht so überlegt. Da müssen wir mal wirklich in die Zukunft denken. Das könnte ich mir vorstellen, dass das wirklich so das absolut Entscheidende ist, dass wir uns gar nicht mehr raustrauen oder alle Vorkehrungen treffen, da möglichst keine Unfälle zu haben, wo wir uns auch befinden, dass die Sicherheit irgendwie in absoluter größte Rolle spielt und wir nichts mehr riskieren und uns da nicht mehr erleben, so, weil es hat ja auch, also diese Adrenalin-Junkies, die mit Gefahr und Leben spielen, das hat ja auch was mit Lebendigkeit zu tun. Vielleicht fühlen wir uns da nicht mehr lebendig, obwohl wir lange leben.
Und nochmal, also absolut, und nochmal eine weitere Perspektive. Wenn ich über die Langlebigkeit von dir so höre und auch diese Forschung, für mich hat das so ein altes Bild vom Turmbau zu Babel, ne? Wir leben immer mehr in dieser industrialisierten Gesellschaft und, ne, haben immer wieder diesen, das hast du letztes Mal gesagt, diesen Rückbezug auch zu natürlichem Leben vielleicht verloren an vielen Stellen.
Ja.
Und ich habe das ein, zwei Mal gehört und auch selber nochmal nachgeschaut. Nicht, dass ich jetzt da irgendwie spirituell oder religiös für eine Gruppe sprechen möchte, aber diese Forschung sagt so, dass so Amish People, ne, ich habe da gar keinen Bezug, ich kenne niemanden, aber die leben wohl sehr zurückgezogen für sich, sag ich mal, auch oftmals auch so on the countryside, Farmers, dass die deutlich weniger Zivilisationskrankheiten wie zum Beispiel Asthma oder Allergien auch haben.
Dafür haben die mehr Erbkrankheit wahrscheinlich. Ich weiß es nicht genau. Aber,
aber für mich immer wieder die Frage, wenn ich jetzt ganz persönlich frage, welchen Pfad geht man sozusagen? Ne? Also geht man so einen Pfad, in dem man in diese Technik ja sagt, ne, und dann umarmt? Und ich glaube, viele Stellen stecken ja vor dieser Frage gerade mittendrin in dieser Frage von KI gerade. Ne? Umarme ich das?
Genau.
Ja. Sag mal.
Ich glaube, dass als Amish People sozusagen noch so zurückgezogen leben konnten, vielleicht gilt das heute auch noch gerade so, konnte man durchaus sagen, okay, entscheide mich dafür, der ganzen Zivilisation sozusagen den Rücken zu kehren. Ich suche mir einen Ort auf der Welt, wo das noch geht. Ich glaube, da werden in Zukunft immer weniger Orte auf der Welt existieren, wo das funktionieren kann, wo man sich noch zurückziehen kann. Es gibt einfach räumlich, glaube ich, keine Möglichkeit mehr in Zukunft. Es werden so viele Leute auf der Welt sein, dass diese Rückzugsorte, ich entscheide mich bewusst, das nicht zu machen, einfach nicht mehr da sein werden. Da würde ich so von ausgehen. Wie gesagt, wenn wir keinen anderen Planeten erschließen, wo man neue Siedlungen gründet und das ganz bewusst macht, das ist ja vielleicht auch so ein bisschen nochmal die Pilger, die in die USA sozusagen dann gereist sind oder in die neue Welt gereist sind und die Kolonien gegründet haben, das nochmal mit neuen Welten zu machen. Das wäre so das analoge Bild dazu. Aber auf dem Planeten Erde an sich, glaube ich, ist das immer weniger möglich. Ich meine, es gibt doch kaum noch auch unberührte Zivilisationen. Ganz wenig. Ich glaube, es gibt 6 oder sowas auf der Welt, die man kennt. Vielleicht gibt es noch ein paar, die man nicht kennt, aber der Amazonas wird immer mehr abgeholzt. Da gibt es auch keine Möglichkeiten, sich mehr zu verstecken irgendwann. Mhm. Also ich sehe das gar nicht mehr so, dass die Wahl noch bleibt.
Und kommst du dann als Wissenschaftler dann auch sozusagen endgültig sozusagen in der, für manche Wissenschaftler ist es ja eine Pseudodisziplin in der Philosophie an sozusagen, was macht für mich eigentlich das gute Leben dann aus? Ist das eigentlich gut, welche Narrative wir hier verfolgen? Auch wir beide jetzt in diesem Gespräch und die Begeisterung, die wir manchmal auch für diese Möglichkeiten haben. Das klingt ja abenteuerlich und auch wow, so, ja, wenn das möglich wäre, was wir, ja.
Also Philosophie ist für mich überhaupt kein Hilfsfach oder so. Ich weiß das sehr zu schätzen. Ich habe mich mit Philosophie immer sehr gerne beschäftigt. Hm. Ich habe nur für mich irgendwann gemerkt, die Konsequenzen für mein eigenes Leben waren immer sehr gering. Das waren immer sehr interessante Geistesreisen. Nur so die praktische Philosophie, also was soll ich denn wirklich an sich machen, war immer mir zu weit weg von meinem eigenen Leben. Bis ich dann so diese, im Grunde Wim Hof entdeckt habe, das war für mich das erste Mal eine praktische Philosophie, die funktioniert hat. Dass er gesagt hat, okay, das ist mein Bild so, ich möchte Gesundheit in die Welt bringen und mach das und das, Atmung, Kälte und dann wirst du erfahren, was da passiert. Das war für mich, wo ich immer dachte, das ist der erste wirklich klassische, praktische Philosoph, den ich kenne. Und deswegen, ja, was machen wir hier für Gedankenspiele? Also ich kann immer wieder zurücktreten und andere Positionen einnehmen und sagen, ja, ist das denn gut? Sollte man das so machen? Ist man da zu begeistert oder so? Also da ist die Babuschka-Möglichkeit, mich mal wieder einzurahmen, unendlich groß. Das kann ich auch machen. Ich habe damit kein Problem, da wieder zu sagen, vielleicht muss man das mal anders oder kritischer betrachten. Mhm. Ist das denn für uns als Menschen gut, dann so zu leben? Aber erstmal, wenn ich über das Thema rede und mich damit jetzt auch einlasse und mich damit weiter beschäftige, sehe ich erstmal, vielleicht das mein Naturell, eher die Möglichkeiten als die Gefahren, die das bringt und die sich bieten auch damit. Und die Gefahren sind aber trotzdem auch da und das wird sich zeigen, weil ich entscheide es ja nicht selber, wie die Zukunft gestaltet wird, sondern wir alle, die ganze Menschheit im Grunde, oder soll man nicht übertreiben, also die Leute, die an den Schaltstellen sitzen und die Macht haben und das Geld, muss man auch sagen, die großen Konzerne entscheiden ganz viel.
Ja.
Und vielleicht haben wir die Macht, die ein bisschen zu steuern und zu stoppen mit gewissen Dingen, aber vielleicht ist die auch nur begrenzt, das weiß ich nicht so genau, ich kann es mir vorstellen. Aber ich meine, es entscheiden mehrere Leute oder viele Leute, die es, wie das mit der Zukunft ist und wie wir es anwenden. Aber so ein bisschen pessimistisch muss man sagen, die meisten Leute entscheiden sich für die Bequemlichkeit, nämlich das, was am einfachsten funktioniert und was so wenig wie möglich kostet. So sind wir alle, glaube ich, gepolt. Und deswegen wird sich das durchsetzen.
Ah, das ist spannend. Du machst jetzt auch noch ein neues Thema auf. Das würde ich gerne mit unserem Kollegen sozusagen Max mal besprechen, der sehr, sehr stark im Bereich der Philosophie, der würde jetzt auch ganz stark für die Philosophie und die Praktikabilität kämpfen, aber insbesondere im Bereich der digitalen Ethik und AI-Ethik drin ist. Und die ich neulich auch nochmal sagen habe hören, naja, diese ganze Sam Altman, nur mal kürzlich, ne, mit OpenAI, das war auch eine Frage von den ethischen Disziplinen und Vertretern von, ne, Utilitaristik und so weiter. Ja. Also welche Idee und Vision von der Welt siegt hier? Und das muss man sagen für OpenAI und die, sag ich mal, die Führung von OpenAI. Und vielleicht ist das Gleiche für Google und für andere Modelle. Würdest du sagen, wenn man sein Leben so entscheidet, zumindest mal auf dem Laptop oder so oder mit dem Telefon, was man benutzt, kauft man sich auch eine oder unterstützt man möglicherweise auch Unternehmen, die eine gewisse Idee von dieser Welt ja haben, oder? Also jetzt Google nehme ich jetzt mal bewusst wegen Ray Kurzweil, OpenAI, was den Menschen dient, ne, das ist gut sozusagen, eine sehr progressive künstliche Intelligenzforschung. Dann haben wir Microsoft, Bill Gates, wir wissen, er ist ja, ne, sehr weit tätig im Bereich der Forschung, Bildung, engagiert sich da viel. Ob das alles so, ne, wirklich ist und dass Microsofts Anspruch ist, weiß man nicht, aber er selbst ist da unterwegs. Sage ich auch mit dieser ganzen Technologiewahl, die ich heute als Mensch habe, bin ich auch irgendwo ein Ja zu einer Art und Weise, wie die denken, dass die Welt funktionieren sollte?
Ja, also ich habe Vielleicht nur ganz kurz mit der Philosophie, dass das keine praktischen Konsequenzen hat und so. Also so meinte ich das nicht unbedingt. Natürlich gibt es da auch Sichtweisen, die dann ganz praktisch übernommen werden und dann auch praktische Anwendung finden. Ich finde nur, gerade wenn man die Philosophie Geschichte betrachtet und Philosophen, ist das sehr verkopft und wenig emotional, wo wir ja wissen als Hirnforscher, das ist ein großer Bestandteil unseres Menschseins. Und es ist vor allen Dingen wenig in dem Sinne praktisch, dass sie wenig Sachen selber gemacht haben in dem Sinne, sondern sehr viel gedacht haben. Mhm. Und da finde ich halt, es verändert sich das Denken, wenn man sowas macht wie Atmung und Kälte. Das war für mich so die Erkenntnis. Das würde ich halt da so nochmal ranfügen an das, was du gesagt hast. Und ich habe, um deine Frage zu beantworten, vielleicht, da ertappe ich mich selber bei, vielleicht auch so ein naives Bild, dass ich glaube, wie damals auch schon beim Internet, die Hoffnung besteht, dass eine gewisse Unkontrollierbarkeit dieser Technik da ist, dass wir alle so davon profitieren, dass die Machtverteilung so groß wird und so quasi Open Source, dass die einzelnen Monopolisten das nicht mehr hinkriegen. Das hat beim Internet nicht so richtig geklappt, gebe ich gerne zu, aber das heißt nicht, dass es nächstes Mal nicht klappen kann, weil das nochmal ein anderes Level vielleicht ist von Macht mit KI. Ne? Und es ist ja schon auch bei OpenAI die Richtung, das Open Source zu machen. Und ich glaube, Meta hat angekündigt, ein Open Source AI-Modell rauszubringen. Vielleicht merken die das auch selber. Vielleicht ist ja auch da auch eine gewisse utopische Naivität vorhanden. Aber vielleicht bin ich auch da ein bisschen verballert oder sowas und kapiere nicht, dass es da nur um Macht und Geld geht. Geht es auf jeden Fall, aber vielleicht ist doch eine Hoffnung da. Und ich bin doch irgendwie, also ich bin schwierig, das zu sagen. Ich bin irgendwie optimistisch und glaube daran, dass wir Menschen zusammenkommen und sie ein hehres Ziel haben, was vielen Leuten nützen soll, dass das irgendwie funktioniert. Und das ist ja auch nicht zum ersten Mal so gewesen, dass das so ist. Und dass dann trotzdem wieder was schiefläuft und andere Leute eher nicht nur dagegen steuern, sondern das aktiv zum Schaden von anderen machen, das ist schwierig unter einen Hut zu bringen, obwohl, also ich kann es nachvollziehen, weil ich weiß auch, wie Menschen sind und das Menschsein vielleicht auch von beiden Sachen sein betrachten. Mhm. Aber nochmal, ich glaube, das Thema an sich, KI, und ich bin nicht der Meinung, dass eine KI menschliches Bewusstsein haben muss. Es kann eine ganz andere Art von Bewusstheit haben, die mit unserer nicht vergleichbar ist. Vielleicht sind wir da einfach von unserem Standpunkt zu anthropozentrisch, dass wir sagen, das muss ja genauso sein wie bei uns, sonst können wir es nicht akzeptieren. Das ist vielleicht in Zukunft egal, weil es auf eine andere Art und Weise diese Intelligenz und das Bewusstsein erreichen kann und damit auch einen Machtfaktor darstellt, der vielleicht über uns Menschen steht und Dinge auch in eine positive Richtung lenken könnte. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also
absolut,
ich
absolut.
Hoffe, ich habe mich da klar genug ausgedrückt.
Mhm. Absolut. Ich höre auch, und bitte sonst korrigiere mich, falls ich das falsch gehört haben wollte sozusagen. Also zum einen nicht nur eine Naivität oder so raus, sondern auch ein Wunsch. Also wenn ich das übertrage auf das Thema Langlebigkeit, dass Langlebigkeit auch was Demokratisches, dass es jeder Frau, jeder Mann zugänglich ist und nicht nur reichen Elitären so. Das wäre ein schönes Grundprinzip auch vom Internet, Dezentralitäten, also Machtinhaberschaft gewesen. Und das würde ich, das habe ich so ein bisschen rausgehört, vielleicht auch den Wunsch, dass so eine quasi Technologie oder Medizinforschung dann allen zugänglich ist, weil das wäre ja verheerend, wenn es nur einer Elite und mit viel Geld sozusagen erwerbbar wäre, oder? Das habe ich, so habe ich dich ein bisschen verstanden.
Ja, und ich glaube, dass das, was das Menschsein ist, also die Eigenschaften von Menschen, gut oder schlecht oder ethisch, die sind sehr, sehr, die haben ein Riesenspektrum. Und das Spektrum, was sich uns jetzt gerade so, würde sagen, in der industriellen Welt darstellt, das ist nicht per se, wie ein Mensch ist, sondern wie sich das gerade in unserer Welt entwickelt hat, aufgrund der Historie, die jetzt passiert ist. Wenn man mal guckt, und ich fand sehr, sehr interessante Arbeiten von diesem David Graeber, der jetzt kürzlich gestorben ist, der da ein Buch geschrieben hat, um zu gucken, wie in anderen Kulturen das so stattfindet. Und die Variation, die Bandbreite ist so groß, also größer, als man das glauben würde, das Zusammenleben, wenn man das mal liest. Und auch, das heißt auch, das Positive ist viel, viel größer, als sich das uns jetzt darstellt in vielen Kulturen. So dass ich da irgendwie aufgrund der Lektüre und der Recherche eigentlich hoffnungsvoller bin, dass wenn man diese unsere Gefangenschaft in der industriellen Welt, wie wir sind, aufbrechen kann. Also unsere Geschichte aufbrechen, so im Grunde so eine kollektive gesellschaftliche Traumarbeit hinbekommt mit einer Instanz, die zumindest intellektuell überlegen ist, nämlich KI, dass das durchaus, warum nicht, erfolgsversprechend sein kann. Ich meine, gibt es denn großartige Alternativen, dass, wie es jetzt eigentlich linear verlaufen sollte, ist, da kommt eine neue Intelligenz, eine KI, die irgendwas machen kann, die wird aber in den Händen von einigen wenigen Superreichen bleiben, die die Welt kontrollieren. Und die Menschheit wird irgendwann nicht weiter wachsen, sondern eher zugrunde gehen und wir haben nicht genug Ressourcen und so weiter. Das ist, Klimawandel wird nicht aufgehalten werden. Das ist ja so, egal was für Longevity-Forschung jetzt am Horizont ist, es spielt irgendwie keine Rolle, weil wir, in welchem Klima leben wir, dass wir das noch auskosten können. Das ist so das negative Bild, das man malen kann. Und das können wir irgendwie hinnehmen, weil das nicht unwahrscheinlich ist, wenn es so weiterläuft. Oder wir sagen, es gibt eine Chance und eine Hoffnung und da arbeiten wir darauf hin und haben zumindest diese Vision.
Ah, ich finde das so spannend und ich merke nur gerade auf einer Metaebene sozusagen, uns gelingt es auf jeden Fall nicht, Themen zuzumachen, sondern wir machen mehr Themen auf als zu. Das finde ich total. Deswegen an der Stelle schon mal, bevor die Zeit quasi abläuft, vielen, vielen Dank schon mal. Ich hätte so eine Idee, so ein Podcast ist ein sozusagen Mitträgerin von Findest Move, Nina, die einerseits als promovierte Wirtschaftswissenschaftlerin, aber ich habe sie auch kennengelernt bei Yunus, da wo es um Social Impact geht, als Mentorin. Und sie kommt aus der Logotherapie, also was macht mit Sinn und Werten diese Idee vom Leben sozusagen, ne, aus der Psychologie, die dritte Wiener Schule. Und andererseits so ein Max zum Beispiel als Philosoph, den nochmal zusammenzustecken und wir könnten nochmal hier drüber weitersprechen. Ich stimme dir aber absolut zu. Ich bin absolut genau wie du. Ich glaube, ich habe diese gleiche Energie. Deswegen sind wir beide wahrscheinlich auch in dieser Selbstständigkeit sozusagen auch unterwegs. Man muss was versuchen. Ja, also ja. Ohne das was ausprobieren. Also da habe ich auch mehr Experimentierfreude als ein Mindset von Angst und Zurückzug. Das wäre nichts für mich und da würde ich mich sehr, sehr unwohl fühlen. Also man muss was versuchen. Finde Zukunft ist ja auch so ein Versuch. Wir haben es in der Pandemie gegründet, wo wir merken, viele Leute sind so orientierungslos und es war am Anfang ganz, ganz, ganz niedrigschwellig, ne, und eher gemeinnützig hatten wir überlegt, da was zu starten, weil so viele sich neue Fragen stellen und jetzt ist das eine gefühlt vorbei, aber auch nur gefühlt und jetzt haben wir ein neues Thema in der Welt oder auch ganz andere neue Themen und viele fragen sich auch, ist das so die Welt, wie wir uns das vorgestellt haben? Also insofern bin ich bei dir, einen Versuch zu warten, auch einen Versuch, eine reflektierende Instanz zu haben, so nutze ich zum Beispiel viel, diese Gen-AI-Anwendung, dass ich eigentlich eher das als Co-Partner sehe zum Diskutieren, Reflektieren, wenn alle meine besten Freunde schlafen und ich keinen Podcast mit dir machen kann, aber auch um Gedanken zu strukturieren. Das ist erstmal für mich jetzt gerade eine reflektorische Instanz.
Ja.
Und ich bin zumindest mal offen und ich weiß, ich bin mir auch des Risikos bewusst mit dieser Offenheit, was da noch kommen wird, sozusagen, wenn es wirklich generativer wird. Finde es aber sehr spannend und ich glaube, es gibt auch zu wenig Fakten, vielleicht kann ich das noch einstreuen. Du sagtest, du hast vorhin auch über die Wissenschaft gesprochen. Wir sind ja auch sehr stark kreativ unterwegs, das heißt, die Bildgeneratoren habe ich mir auch sehr genau angeschaut. Und eines Nachts, darüber habe ich auch publiziert, bin ich so einen Nachrichtenverlauf gestoßen und da hat jemand in Midjourney einen Thread begonnen, wie dankbar er für Midjourney ist, weil für ihn wäre das die purste Form des Zuhörens. So, und er wusste auch um Carl Rogers und kannte also wirklich dieses aktive Listening und sagte, eigentlich ist das Midjourney mein perfekter Zuhörpartner. Ist immer da, auch eine gewisse Art von verständnisvoll, akkurat, auf jeden Fall genau, an vielen Stellen und eine hundertprozentige Aufmerksamkeit sozusagen. Und dann dachte ich, ich will das gar nicht jetzt beurteilen, ich möchte es noch nicht mal einordnen. Ich will einfach nur sehen, da hat jemand möglicherweise eine gute Erfahrung gerade gemacht. Und ich glaube, das kommt viel zu wenig auch wahrscheinlich in Erhebungen, Empirie, Untersuchungen drin vor, dass es auch solche Erfahrungen gibt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das sind ja auch so neue Sachen, ne, die man gar nicht so, ich meine, da kommt der jetzt selber drauf, weil er das erlebt und äußert sich so. Aber ich glaube, das ist wissenschaftlich noch, also weit entfernt von irgendwie greifbar und wir untersuchen das.
Ja, ich fand es übrigens sehr spannend, wenn ich da nochmal darauf zurückgehen darf, Matthias. Dass du Wim Hof ja auch so als Philosophen, also wirklich als einen praktischen Philosophen bezeichnet hast, weil er eine Idee vom Leben auch hat und sich dem Leben ja auch gestellt hat, also logotherapeutisch gesprochen sozusagen. Das Leben hat ihm etwas offenbart, großen Verlust seiner Frau, Ehefrau, richtig? Mhm. Und er musste diesem Leben eigentlich eine Antwort geben und hat das Leben dann gestaltet und in die Hand genommen, auch eigenmächtig, und hat sich dann berufen gefühlt, das in die Welt zu tragen. Weil ich weiß auch, manche sagen, das ist das Kult oder sowas. Und es wirkt ja auch kultisch, ne, mit Atmung und Bewegung. Und das wirkt schon sehr, nicht okkult, aber kultig sozusagen, würde ich sagen. Ich mag sogar noch was sagen, wie das auf dich wirkt und wie du es in die Welt bringst.
So eine Kultgefahr ist bei solchen Sachen immer gegeben, finde ich. Und manchmal driftet das auch dahin ab. Ich glaube, dass Wim Hof selber überhaupt kein Interesse hat, an so einem Kult aufzubauen oder seine Person irgendwie hochzuhalten. Überhaupt nicht. Das kaufe ich ihm hundertprozentig ab. Nichtsdestotrotz ist die Bewegung, die Firma, das Programm schon auch in der Gefahr, so kultig zu werden. Mhm. Und ich glaube, ich habe mal von jemandem gehört, so wie wäre das dann? Also es geht ja immer um Gemeinschaft zu initiieren und da was zu bewegen. Ne? Mhm. Das ist letztlich der Grundpfeiler der ganzen Geschichte. Und gibt es dann eigentlich sowas wie ethische Kultgenerierung? Und ich glaube, die Frage kann man fast verneinen. Ich glaube, da gibt es keine ethischen Geschichten wirklich zu. Das kann oder wird irgendwie immer abdriften, gerade wenn es kommerziell ist. Mhm. Also gibt es viele Aspekte. Kommerzialität ist ein Aspekt. Es gibt bei vielen Kulten ja auch diese Endzeitlichkeit, ne, die das auch sehr, sehr kritisch macht. Aber Kult per se finde ich auch total unsympathisch. Also da finde ich mich gar nicht wieder. Mhm. Aber ich glaube, ich mache selbst die Workshops relativ praktisch. Das heißt, und das ist ja auch ein bisschen der Vorteil in der ganzen Geschichte von Atmung und Kälte, denn ich muss ja keine Ideologie mitvertreten und verkaufen. Ich muss nicht mal Wim Hofs Ideologie oder Sichtweise, wie er das Welt verändern will, damit beifügen. Das ist für die reine Anwendung und die Selbsterfahrung dieser Workshops und die gesundheitlichen Aspekte völlig irrelevant. Das spielt für mich in einem Workshop keine Rolle und soll auch keine Rolle spielen.
Und da ist wieder dieses übrigens umsichtige Element, auch wenn du vorhin sagtest, ich weiß gar nicht, ob es das ist, aber ich finde, du hast das. du hast diese Multiperspektiven, du weißt, dass das sogar eine Gefahr sein könnte. Ich würde sagen, für all die das interessiert oder da mal nachschauen wollen, also wenn was kultig oder auch sektierisch wird, dann müssen eigentlich mal Faktoren wie Nicht-Transparenz zum Beispiel da sein. Und das erlebe ich bei deinen Workshops, auch bei den Angeboten, auch bei Wim Hof. Der macht ja Open Source mit seinem Wissen. Wenn man möchte, wie du, kann man sich natürlich bei ihm ausbilden lassen, ist dann also zertifiziert im Rahmen seines Programms, nicht wahr? Und auch des Namens. Und der Name trägt ja auch, es ist ja auch ein Brand geworden, die vielleicht größer ist als er als Person und eine Firma auch geworden ist, die auch viele Begeisterte hat. Und diese Begeisterung ist natürlich manchmal so groß, dass sie auch wirken kann, wie, das sind eigentlich schon religiöse oder nahe religiöse Erfahrungen ja von Menschen. Ne?
Ja, aber es wird auch geprägt ja natürlich von ein paar Menschen, die das dann so dahin ziehen, ne? Die das auch wollen, dass es so ein Personenkult wird. Viele finden das auch anziehend, ne? Und attraktiv, sowas auszuleben. Das, ich weiß nicht genau, welcher psychologische Mechanismus da so hintersteckt, dass man eine Person so verehren muss, aber so selten ist das ja nicht, ob das jetzt ein Rockstar ist oder Wim Hof oder auch ein Wissenschaftler, der verehrt wird oder so. Ne? Ja. Da ist immer eine Gefahr von Überhöhung dabei.
Und meine alte These ist ja, und deswegen Social Media, das klingt jetzt etwas platt, aber hat vielleicht was mit Langlebigkeit zu tun, ist ja, eigentlich wollen wir wirklich alle wieder ans Lagerfeuer zurück. Deswegen Social Media, die Idee von Communities. Bei meinem Facebook-Besuchen, wenn ich die besuchen durfte, haben die auch immer mir noch erzählt, jetzt bis jüngst, dass sie noch in Communities so viel investieren, in Facebook-Gruppen. Weil ich glaube, das ist immer noch so eine ursprüngliche Idee. Wir versammeln uns zu einem Zweck, mit einem Sinnhorizont sozusagen. Auch das kann man ja in dieser Philosophie von Wim Hof dann finden. Insofern ist da vielleicht nichts Verwerfliches, aber bei Ikigai und Langlebigkeit war es ja gerade, waren es diese Moeis, also diese Gemeinschaften, oft mikrolokal, die sich gegenseitig Aufgaben gaben und auch eine Verantwortung und eine Verpflichtung. Und wenn jemand da seit 30 Jahren natürlich 200 Kuchen die Woche für die Gemeinschaft backt, ja, dann ist da auf jeden Fall auch ein Erwartungshorizont, dass es nächste Woche wieder passiert, dass es nächste Woche wieder Kuchen gibt. Und das hält die Menschen wirklich sprichwörtlich am Leben. Das ist, glaube ich, einer der Faktoren, die ich immer bei Blue Zones und bei Ikigai rausgelesen habe. Also Gemeinschaft durchaus auch als einer Faktoren für Langlebigkeit, Matthias.
Ja, auf jeden Fall. Also das, ich glaube, im ersten Teil haben wir ein bisschen drüber gesprochen, dass Gemeinschaft, also notwendig, wir sind soziale Wesen, das ist irgendwie notwendig, dass wir mit anderen irgendwie zu tun haben, Unterstützung bekommen. Stressreduktion durch andere ist auch ein Faktor, der wahnsinnig unterschätzt wird. Nicht umsonst reden wir auch von dieser Einsamkeitsepidemie in vielen Gesellschaften, auch in unserer, dass Leute halt keine sozialen Kontakte haben, nicht unterstützt werden und da im Grunde dann versterben letztendlich und eingehen, weil sie da immer nur alleine sind. Also wir brauchen andere Menschen auf jeden Fall. Und es ist wirklich ein Riesenfaktor, den Stress zu managen, in den Griff zu kriegen, wenn andere dabei sind. Da Berührung, im Arm gehalten werden, Gespräch mit anderen, haut die Stresshormone runter wie nichts Gutes. Also auf jeden Fall ist das ein Riesenfaktor.
Und ich habe irgendwann mal gelesen, ich bin Hundebesitzer, also es könnten auch mit Tieren sein. Ich kann auch mit Tieren eine Gemeinschaft leben.
Ja, genau.
Genau. Also Oxytocin kann auch da.
Sozial. Ja. Das ist ja auch, da schließe ich ein bisschen der Kreis wieder, ne, dass wir gesagt haben, ich glaube, da hast du von erzählt, so wie nennt man das? Man vermenschlicht ja auch gerne alles, ne? Das ist dann halt nicht nur ein Tier, das ist dann der treue Begleiter sozusagen. Und klar nimmt man das als Tier wahr, aber auch als Wesen mit Gefühlen. Und das ist ja bei der KI dann auch genauso, ne? Wenn man da auch da weiter spinnt und sagt, da werden irgendwann Roboter sein, die sind aus quasi zumindest veräußerlich Fleisch und Blut wie ein Mensch auch und kann man kaum unterscheiden. Dann gibt es ja auch schon zumindest online, auch wenn sie noch nicht real zu sehen sind, aber online virtuelle Personen, mit denen echte Menschen schon Beziehungen haben. Da gibt es ja eine große Plattform, mir fällt der Name gerade nicht ein, Persona oder so ähnlich, wo schon viele Millionen Nutzer sind, die dann wirkliche Beziehungen mit diesen virtuellen Personen haben. Und wo dermaßen große Krisen in den letzten Jahren waren, weil durch ein Update diese virtuellen Personen einiges dann an Gedächtnisverlust hatten, was die dann vor in den Dialogen sozusagen da hatten, wo dann die Nutzer da eine Krise hatten und gesagt haben, das ist ja nicht mehr mein Bezugsperson oder mein virtueller Partner. Was stimmt denn da nicht? Also wir nehmen alles gerne als andere Menschen wahr, auch Gegenstände oder sowas und zumindest die Menschen ähnlich aussehen und Roboter und natürlich auch KI in der richtigen Form. Auch ja. Muss ja gar nicht mal eine Form haben. Auch, glaube ich, bei ChatGPT, wenn man sich mit denen unterhält, vermenschlicht man das irgendwie, ne? Und nimmt das ja auch als irgendwie eine andere Person wahr.
Ich sage immer bitte zu ChatGPT, ich oute mich jetzt mal
ja,
hier.
Ja, machst du noch?
Ich bin immer ganz höflich. Aber ich sage immer auch, meine Briefings an Menschen haben sich so ungemein erhöht, zu all meinem, ja, zum Glück meines Umfeldes, weil ich meine Briefings jetzt durch ChatGPT jage und da ich ChatGPT für erstmal für relativ, nicht für dumm, aber für ChatGPT weiß nicht, was ich vorhabe, muss ich halt bei Null anfangen und das erhöht meine Briefings einfach ungemein. Aber ich schreibe oft bitte und bin so höflich. Und da kommt ja auch was Höfliches zurück. Deswegen tut das meiner japanischen Seele ganz gut sozusagen.
Ja, obwohl ich dir sagen muss, ich habe ja neulich gehört, dass es gibt ja diese Idee, dass ChatGPT ein bisschen fauler wird.
Okay.
Und nicht mehr die Arbeit leistet wie vorher noch. Und einige haben gesagt, man muss den bedrohen oder man muss ihn völlig irrelevant, was irgendwelche Belohnungen machen, was er bekommen würde, dann wird das besser laufen. Ich glaube, die Bedrohungen laufen sogar besser als die Belohnung. Also als kleine Anregung, wie du damit in Zukunft umgehen solltest oder könntest.
Das ist ja stark. Also für all die, das interessiert, das ist wirklich jetzt ein Exkurs. Wir machen ja auch ab und zu so Prompting-Seminare, auch für Firmen und so weiter. Und ganz wichtig ist manchmal ChatGPT oder diesen erstmal die Rolle bewusst zu machen, sagt man. Ne? Also du bist jetzt zum Beispiel ein Neurobiologe, ja, und sollst einen Abstract überschreiben. Also würde ich danach sagen, du bist ein Neurobiologe, dem die Kündigung droht. Mal gucken. Genau. Also ich werde das einbauen.
Ja, probier's mal. Vielleicht kommen die Ergebnisse, sind die besser.
Aber Matthias, schon mal vielen, vielen Dank an der Stelle für dieses zweite Gespräch. Ich würde dir gerne die abschließenden Worte sozusagen überlassen und vielleicht aber diese Frage stellen für alle, die jetzt sagen wollen, boah, das hat mich jetzt echt interessiert. Und vielleicht gibt es zwei Interessengruppen. Welche, die das ganz experimentell, praktisch erfahren möchten, diese Langlebigkeit, die würden sich gerne am liebsten auch reinstürzen, so wie ich in den Ozean. Oder welche sagen würden, das klingt so spannend, aber ich müsste das erstmal intellektuell verstehen. Ich möchte das mal ganz viel dazu lesen. Hättest du da für die beiden Interessengruppen Tipps, Hinweise?
Ich habe das perfekte Angebot. Nein, das ist ja im Grunde, wie sich das bei mir auch entwickelt hat. Ne? Also diese Wim Hof Workshops, die ich gebe, ist das wirklich das Praktische. Man lässt sich darauf ein und hat wirklich in 99,9% der Fällen ein sehr, sehr interessantes, sehr, sehr interessante Erfahrung, wo man wirklich in Zustände kommt, die man so noch nicht hatte. Das Feedback kriege ich ja immer. Also mit der Kälte schon, aber auch durch die Atmung an sich in wirklichen Zustände kommt, die man so noch nicht kennengelernt hat und die Kraft erfahren kann, die dahinter steckt, was Atmung wirklich grundsätzlich mit dem Körper machen kann. Und das andere sind diese Longevity Weekends, die ich da jetzt anbiete, wo auch Praxis mit dabei ist, weil ich das immer für wichtig halte, nicht nur einfach da zu sitzen und zuzuhören. Das wäre mir, also mir persönlich ist zu langweilig, weil ich vieles andere kennengelernt habe und das zu schätzen weiß, dass da Praxis mit dabei ist. Deswegen mache ich das bei mir auch so. Aber da ist es eher das, was ich sage, denn lass uns gemeinsam das Thema entdecken, uns daran annähern. Ich erzähle ein bisschen, was ich weiß, und wir gehen vielleicht nicht nur in diesem Seminar einen gemeinsamen Weg, sondern langfristig und tauschen uns da weiter aus, welche Möglichkeiten es gibt, da dran zu bleiben und das messbar zu verändern. Weil ich glaube, das ist für mich einer der Hauptgründe, das zu machen, weil die Motivation so stark ist. Das merke ich bei den Leuten, das merke ich bei mir auch. Es ist nämlich eine Sache zu sagen, okay, ja, ich möchte irgendwie ein bisschen gesünder und fitter sein, deswegen mache ich da ein bisschen Sport. Die Motivation geht schnell flöten, weil da hast du nicht wirklich ein Ziel. Na klar, kannst du irgendwie sagen, ich möchte so und so viel Muskelumfang haben oder einen Marathon laufen können. Das ist schon ein bisschen besser. Aber nicht für jeden ist das so das geeignete Ziel, muss man ja auch sagen. Und ich finde, irgendwas hat es an sich, wo ich merke, da werden ganz viele Leute von motiviert, sich damit zu befassen, zu sagen, okay, wir sind schon so weit, Alterung irgendwie aufhalten zu können, wenn nicht vielleicht sogar irgendwann sogar zurückdrehen zu können. Und damit befasse ich mich und ich kann jetzt mal mein biologisches Alter durch Tests feststellen und mache mal irgendein Programm, welche Richtung das auch immer gehen wird oder gehen könnte. Und dann messe ich mich wieder und kann feststellen, okay, da habe ich wirklich mein biologisches Alter damit zurückgedreht. Ja, und das ist eine Riesenmotivation für viele Leute. Viel mehr als, ich will einfach nur so ein bisschen fit sein.
Und sag mal, ich weiß, in Amerika gibt es da viel. Hast du eine Empfehlung? Man kann ja schon mittlerweile Sachen von sich einschicken. Ich sage jetzt bewusst trivial Sachen. Gibt es das auch im deutschen oder europäischen Markt für alle, die jetzt so ein bisschen datenbewusst sind? Kann ich hier schon was machen oder wirklich in ein Klinikum gehen und sagen, messt mich mal durch, ich möchte mal wissen, wo ich stehe?
Ja, es gibt auf jeden Fall in Deutschland auch viele Möglichkeiten. Ich kann jetzt keinen Namen nennen, da müsste ich auch noch mal gucken, aber das im Laufe meiner Zeit oder meinem Wege mit Longevity werde ich da noch was rauskriegen. Ich weiß nur von mehreren Tests, die man in den USA machen kann. Mhm. Ich glaube, über einen Trick kann man sich solche Sachen immer auch nach Deutschland schicken oder so. Aber das ist so ein 500-Euro- oder 500-Dollar-Test, wo Moment, die Leute, die Langlebigkeit irgendwie propagieren und sich das damit beschäftigen, das auch aufhalten wollen, das nutzen, um zu zeigen, okay, das, was ich hier mache, das funktioniert wirklich. Und da gibt es so eine Rejuvenation Olympiade, so eine Webseite, kann man leicht finden, wo man sich dann da eintragen lassen kann, wenn man diese Tests zweimal gemacht hat und zeigen konnte, ich habe vom ersten bis zum zweiten Zeitpunkt mein Alter wirklich zurückgedreht. Deswegen bin ich irgendwo eingeordnet auf dieser Olympiade. So. Wow. Und da gibt es unterschiedliche Ansätze, was die Tests messen. Ne, da gibt es auch, glaube ich, wissenschaftlich noch nicht eine eindeutige Meinung. Das, was du denn da misst, das ist eindeutig, da drehst du das biologische Alter zurück. Sondern es sind immer Aspekte davon, die man da untersuchen kann. Da wird sich in Zukunft sicherlich auch was rauskristallisieren. Aber es gibt auf jeden Fall in Deutschland Tests, wo man ähnliche Sachen machen kann und da gucken kann. Ich habe in den letzten Jahren mich eher mit Darmtests beschäftigt, also auch in den USA Darmtests gemacht, mehrere Male schon, wo ich da was hingeschickt habe. Jeder kann sich denken, was per Post. Und das in den USA analysiert wurde auf wirklich RNA-Ebene und geguckt wurde, welche Lebensmittel für mich gut, welche schlecht, welche okay sind.
Wow, das ist spannend. Ich werde das auf jeden Fall, das ist ein schöner Doppelpunkt, auch nochmal recherchieren. Das tragen wir dann zusammen, wenn wir Links haben, in den sogenannten Shownotes. Und ich habe gesehen, ganz für mich und alle, die in der Nähe sind, gute Nachrichten. Wir haben uns ja kennengelernt in Hannover bei deinen Wim Hof Einführungsseminaren. Du hast wieder neue Termine und auch neue Termine publiziert. Und ja, ich von meiner Seite aus werde da sein. Also wer uns jetzt nochmal in der Praxis in Persona begegnen möchte, ist das auf jeden Fall eine Gelegenheit im März in Hannover. Ich glaube, im Aspria wird das wieder sein. Und es gibt, glaube ich, einen Anfänger- und ein fortgeschrittenen Seminar, richtig?
Ja, es sind zwei Workshop-Wochenenden. Mhm. Und zwar ist das schon im Februar jetzt am 10.11. und im März am 9.10. in Hannover im Aspria.
Genau. Ah, schön. Also da gibt es eine Möglichkeit, uns zu sehen, ich als Teilnehmer, und ich bin ganz gespannt, und Matthias, du als Instructor.
Ich wollte nur sagen, wir haben ja über Longevity und diese Weekends gesprochen. Da wäre der 2.-3. März in Hamburg.
Der Zeitpunkt,
wo man da dran teilnehmen könnte, genau.
Wunderbar. Und das letztes Mal auch hingewiesen, wenn jetzt jemand wieder ganz, ganz doll drauf ist und sagt, jetzt springe sofort in meinen See bei mir um die Ecke. Von mir schon immer der Hinweis, natürlich nicht alleine. Und du sagst aber auch nicht bei Erkältung oder wenn man spürt, da könnte was kommen. Wie ist es mit dir? Du machst jeden Monat Seminare. Wie ist das mit deiner Gesundheit? Und was müsstest du schon mal sagen, ich bin heute aber nicht dabei, ihr müsst einsteigen, weil ich habe da ein leichtes Kratzen im Hals. Wie geht es dir?
Also ich erstmal bei den Workshops mache ich das nicht selber. Das ist mal am Anfang gewesen, dass man als Instructor dann irgendwie mit das Kältetraining gemacht hat. Man hat aber schnell gemerkt, das ist total unverantwortlich. Also einige Workshop-Teilnehmer wundern sich immer noch so ein bisschen, du machst das ja nicht mit, aber es ist ja klar. Ich meine, ich muss ja darauf achten, dass da alles gut läuft. Wenn ich jetzt selber ein Kältetraining mache und mich da reinsetze, dann bin ich da auf mich fokussiert. Dann kann ich auch nicht mitkriegen, wie es anderen schlecht geht. Also das wäre ein schlechter Workshop-Leiter. Das heißt, ich mache das ja gar nicht selber mit und ich habe bisher noch keinen Workshop abgesagt, weil ich krank war. Ich habe sogar auch echt einen sehr relativ kranken Workshop geleitet. Ich glaube, das hat keiner gemerkt.
Ja.
Also der Workshop war krank, ich war krank. Das hat, glaube ich, keiner gemerkt. Und also bis habe ich noch keinen ausfallen lassen. Ich bin relativ selten krank und auch sehr leicht nur. Das geht in ein, zwei Tagen weg mit den Tools, die ich habe. Obwohl ich die Wim Hof Methode gar nicht so regelmäßig mache, weil ich ja so viele andere Sachen mache, gucke ich immer, dass ich was ausprobiere und dann auch weiß, wo was herkommt. Und trotzdem habe ich das immer in meinem Rucksack sozusagen mit dabei, wo ich es brauche. Und das funktioniert für mich immer sehr gut, dass ich dann auch das mache, wenn ich es brauche. Und Kältetraining, ich war jetzt zwischen den Jahren ein bisschen doller krank, also mal 3 Tage ein bisschen unpässlich. Und da ist es immer schwierig, dann mit dem Kältetraining dann wieder langsam anzufangen. Also man ist dann sehr kälteempfindlich, auch bei den Sachen, die ich hatte, war es irgendwie komisch. Ich glaube, viele Leute waren sehr krank in der Zeit und sind immer noch. Es ist ja noch nicht so vorbei. Und da fiel es mir schwer. Also kalte Duschen mache ich eigentlich immer. Also auch nicht, wenn ich krank bin, aber das kann ich schnell wieder anfangen. Aber so Eisbäder, da muss man sich schon sehr fokussieren und das auch so richtig vornehmen, das durchzuziehen. Da habe ich noch ein bisschen Anlaufschwierigkeiten. Da versuche ich jetzt langsam gerade wieder reinzukommen mit dem ganzen Trubel, den ich jetzt hatte in diesem Monat. Da war ich wirklich sehr viel unterwegs. Da kann ich das im Grunde auch gar nicht machen. Aber ich habe den Masche genutzt, als ich da in dem Workshop fertig hatte, das nochmal probiert. So,
ach, schön.
War irgendwie ganz nett, das mal mitzuerleben, wieder da drin zu sein. Das hatte ich vorher schon mal gemacht, im Winter mit einigen Kunden, als ich noch in Hannover gewohnt habe, die ich dann da reingebracht habe. Und ich höre noch, wie sie dann sagen, ich muss bescheuert sein, das hier mitzumachen. Aber die waren sehr glücklich hinterher. Und das ist wirklich auch echt eine schöne Erfahrung, dann in Maschsee reinzugehen.
Ja, und dann sage ich vielleicht doch noch was. Ich kann dir berichten, das war mein tiefer Eindruck. Ich habe dir erzählt, dass ich so alleine war mit dem ins Wasser gehen. Dann habe ich dich kennengelernt. Und ich hatte schon überlegt, ob ich dort irgendwie eine WhatsApp-Gruppe oder so announce. Mhm. Und vor wenigen Tagen habe ich so eine Trümmertruppe gesehen. Und die sahen genauso aus, als wären die in deinem Workshop gewesen. Also dieser Ripple-Effekt, ja, da bleibt was, wenn du gehst, ist, glaube ich, da. Und jetzt gibt es echt kleine Grüppchen, die sagen, nach dem Workshop mit dir machen wir das natürlich weiter. Und das finde ich ja immer toll zu sehen, oder? Wenn man geht, sozusagen als Instructor, und es bleibt etwas.
Ja, ja. Ich glaube, schönen Gruß an dieser Stelle an die Aspria-Mitarbeiter. Ich glaube, da sind viele dabei, die vom Aspria da waren und die das jetzt einfach nutzen, weil sie da arbeiten, an da mal in den See zu gehen.
Toll. Ja, so sollte es doch sein mit den guten Dingen, die wir in die Welt bringen. Ich danke dir dafür, dass du das tust und dass du dein Wissen hier in 2 doch sehr umfangreichen Episoden zur Verfügung gestellt hast. Alles Gute für die aufkommenden Seminare. Wir werden das vorher rausbringen, sodass Menschen sich noch entscheiden können, oder aber für die nächsten. Ne, Hamburg, Hannover und überall, wo du bist. Matthias, vielen, vielen Dank.
Sehr gerne. Jederzeit wieder.